jede Frau darf selber entscheiden, wie ihr Kind zur
und
Welt
ohne
kommt.
Ohne dafür gejudged zu werden vor allem.
Auf alle Fälle, total. Ich würde auch nie eine Frau dafür irgendwie judgen. Ne? Also ich würde auch nie einer Frau, nachdem sie einen Kaiserschnitt hatte, sagen, Mensch, also hast du dich nicht getraut oder was? Also natürlich nicht. Aber ich finde, sie sollte die Chance bekommen, die Möglichkeit zu sehen, was sie für Kräfte hat. Es ist nämlich so, dass wir Frauen ja super selten die Möglichkeit haben zu kapieren, oder wir Menschen überhaupt in der heutigen Zeit, was wir überhaupt für Kräfte in uns haben.
Los geht's! Hoppe, hoppe, Seiter. Hoppe, hoppe, Seiter.
So ist gut jetzt. Jetzt reden mal die Eltern. Ganz ehrlich, wie es wirklich ist, Eltern zu sein. Viel Spaß mit einer neuen Folge Hoppe, hoppe, Scheitern.
Meine Damen und Herren, heute sitzt mir eine ganz tolle Frau gegenüber, Marisa Fiegel. Marisa und ich, wie lange kennen wir uns jetzt schon? Da waren wir Teenager, ne?
Boah, ich glaube so mit 17 vielleicht?
Ja, also auf jeden Fall in unserer wilden Zeit. Und du bist mittlerweile Hebamme und hast einen Geburtshof und hast auch noch 3 Kinder.
So ist es.
Und ich weiß noch, ich habe dich ein paar Mal besucht, als du schon Kinder hattest und ich nicht. Und ihr wart für mich immer so eine Familie, wo ich mir dachte, geil. Ich will auch Kinder haben, weil ihr so eine schöne Community und so ein schönes Zusammensein habt und trotzdem so eine tolle Leichtigkeit. Und ich fand das immer total schön, auch noch kinderlos und jünger, so bei euch so einen Einblick zu bekommen, wie es so mit Kindern ist.
Voll schön, dass du das erzählst. Das ist ja auch schon ein paar Jahre her, dass
voll,
du
aber
keine
das weiß
Kinder
ich noch.
Hattest.
Ja. Ich dachte mir immer so, boah, das ist irgendwie, das fühlt sich richtig gut an.
Ja, mittlerweile haben wir ja noch einen dazu bekommen.
Wie?
Genau. Wir sind ja 3, also ich habe ja 3 jetzt.
Ja, genau 3. Vielleicht magst du kurz mal sagen, wie alt die alle sind?
Genau, also der Größte wird jetzt 11, der danach kam ist 9, also die sind auch in einem recht kurzen Abstand hintereinander
dann hatten wir beide
gekommen.
Quasi die, du hattest, wir hatten dann, also 21 Monate ist es bei mir.
Genau, bei mir sind das, 18 Monate sind dazwischen.
Okay, noch krasser.
Also, aber das Gleiche, das kannst du vergleichen.
Im Prinzip das Gleiche, ja.
Und der Kleine ist jetzt 3, also der wird jetzt am 1. Juli 3.
Genau. Geil.
Auf jeden Fall. Ich hätte auch Lust auf noch ein 4., muss ich ehrlich sagen.
Glaubst du, du machst das?
Mal schauen. Ich habe gerade so viel zu tun. Ich arbeite so viel, seitdem ich jetzt das Geburtshaus habe, dass ich jetzt eigentlich, also ich weiß auch noch nicht. Ich hätte total Lust, aber jetzt werde ich langsam 40. Irgendwie müsste ich jetzt langsam mal loslegen. Ne?
Ja, das ist immer so, schade, dass es immer so zeitlich begrenzt ist eigentlich. Ne?
Voll.
Würdest du als Hebamme sagen, das ist schon auch ganz gut, dass es irgendwie so eine Begrenzung gibt oder...
Voll. Also ich glaube, sonst würde ich einfach irgendwann 20 Kinder haben. Also auf jeden Fall ist es gut, dass es begrenzt ist. Ich meine, die Natur hat es schon so gemacht, dass der Körper auch noch fit sein muss. Es ist schon auch echt für den Körper jedes Mal eine Herausforderung. Diese kleinen Wesen sind leider, muss man auch sagen, so kleine Parasiten, die dem Körper echt viel entziehen und voll viel fressen. Und das ist alles Energie, die dem Körper entzogen wird. Und ich glaube... Die Natur hat das schon richtig gemacht, dass das irgendwann auch wieder vorbei ist. So.
Ich finde es halt schade dann, dass die Natur aber beim Mann halt sagt so, ey, never ending story.
Ja, das stimmt. Ist schon unfair.
Das finde ich halt schon, ja, fies.
Aber ich habe echt einige Freunde, die jetzt entschieden haben, nachdem sie Kinderwunsch und so beendet haben, dass beim Mann das jetzt auch beendet wird. Also
dass man vasektomiert.
Ja.
Wird bei uns echt im Freundeskreis auch immer mehr und ich finde es einfach nur fair, sorry.
Total. Also ich finde es auch eine gute Idee. Also weil man einfach dann... Keine Ahnung, weil man dann auch nicht mehr die ganze Zeit mit diesem Verhütungsthema irgendwie zu tun hat. Also
ja, und es bleibt halt schon, also ich meine, wir machen das im Moment mit Kondomen. Ja, aber
auch.
Muss ich halt sagen, bin ich jetzt nicht der größte Fan, ja?
Nee, ich auch nicht.
Also vor allem, weißt du, wenn ich mir dann manchmal denke, ey, ganz ehrlich, ich bin Mitte 30, ich habe 2 Kinder, bin verheiratet und muss Sex haben mit einem Kondom. Das ist einfach so.
Ja, voll.
Why?
Ich finde es auch scheiße. Also mir macht das auch nicht so viel Spaß, muss ich ehrlich sagen, mit Kondomen. Aber es ist die einzige Variante ohne Hormone und also ich möchte keine Hormone nehmen. Ich merke, dass mein Körper auf Hormone total mit Widerstand reagiert und ich dann in so einen Schleier komme, dass ich mich nicht richtig fühle. Also das habe ich auf jeden Fall viele Jahre gemacht und will es auf keinen Fall mehr. Und dann hatte ich zwischendrin mal die Spirale,
wie
Kupferspirale.
Kamst du damit klar?
Eigentlich ganz gut, aber ich hatte schon echt starke Schmerzen während meiner Periode. Ich bin eh so ein bisschen so ein PMS-Typ und starke Periode und dann immer so richtig. Also wenn die Periode dann anfängt, ist okay, aber vorher ist echt übel. So,
dann ich muss echt sagen, also ich finde, ich kann da auch gar nicht oft genug drüber reden. Hm. Es fuckt mich so ab.
Voll,
dass ich mich jedes Monat aufs Neue, also es ist ja manchmal mehr und manchmal weniger, aber mich wirklich einfach so scheiße fühle und einfach wirklich nicht klarkomme mit meinen Emotionen.
Hm.
Und das finde ich wirklich, also es tut mir auch leid für meinen Mann natürlich, weil er das natürlich teilweise auch abbekommt. Aber mir tut es auch echt in erster Linie leid für mich selber.
Ja, voll. Man mag sich dann ja auch selber nicht, ne? Das ist das Problem. Also null, dann, deswegen geht es einem dann auch nicht so gut, weil man sich einfach nicht leiden kann. So.
Hättest du, glaubst du, irgendwelche Tipps für PMS? Hast du da, weil du bist ja auch jemand, der sich so ganzheitlich viel befasst mit solchen Themen.
Voll. Also es gibt schon echt ganz gute Tees und Kräutermischungen, die man ausgleichend machen kann. Man kann echt gucken, dass der Zyklus halt nicht so krass schwankt, dass man nicht so extrem von diesen Hormonen hin und her gebeutelt wird. Da muss man einfach gucken, dass man in der ersten Zyklushälfte, also bis zum Eisprung, was Ausgleichendes trinkt und danach eben die Periode quasi auslöst. Also einfacher macht, dass sie kommt, und da gibt es super viele verschiedene Kräuter.
Bei mir kommt ja alles voll einfach. Also ich habe wirklich einen Zyklus, der ist in Stein gemeißelt.
Echt krass.
Das ist so krass bei mir. Das ist wirklich wie so ein Zahnrad. Das ist wirklich heftig, aber es trotzdem haben mich meine Hormone einfach hart im Griff.
Hast du schon mal Mönchspfeffer probiert?
Nee, habe ich ehrlich gesagt noch nicht, weil ich dann auch immer trotzdem zu faul bin, mir sowas dann zu besorgen. Mhm. Und wenn ich es dann hätte, dann wüsste ich jetzt schon, dann wird es wahrscheinlich noch 3 Jahre dauern, bis ich das dann auch einnehmen würde.
Ja, da muss man tatsächlich so einen Spiegel aufbauen, dass es überhaupt wirkt. Ne? Also das,
ja.
Das also, ist dann vielleicht auch nicht das für dich. Also keine Ahnung. Es gibt halt diese ausgleichenden Sachen, damit der Körper nicht so doll in dieses Hormongebeutelte kommt, aber...
Und wahrscheinlich kann man es auch nicht verallgemeinern. Bei der einen Person hilft es dann total und bei der anderen, die sagt so, du ganz ehrlich, ich merke gar nichts. Also das ist wahrscheinlich ziemlich individuell.
Du kannst sowieso nichts verallgemeinern, weil jeder Körper ja auch anders funktioniert. Das ist wie mit der Geburt, das ist auch, oder wie mit Schmerzen. Ne? Also jeder Mensch hat unterschiedliche Schmerzlevel und geht unterschiedlich damit um. Deswegen kann man jetzt auch nicht pauschal sagen, ich weiß noch, einmal hat ein Anästhesist zu mir gesagt, ihr Hebammen, ihr seid doch alle Hexen. Und dann habe ich gesagt, hä, wie meinst du das? Klar, wir sind ganz liebe Kräuterhexen. Und er meinte so, nee, ihr seid richtig böse Hexen. Ihr wollt, dass die Frauen Schmerzen haben. Eigentlich müsste jede Frau eine PDA kriegen. Und dann habe ich gesagt, hast du nicht verstanden, um was es geht bei der Geburt? Ne? Weil es gibt einfach Frauen, natürlich, wenn die eine Grenze überschreiten, dann ist es wichtig, dass sie die Möglichkeit haben, Schmerzmittel dafür zu kriegen. Weil niemand sollte diese Grenzen überschreiten, die Traumata auslösen, finde ich.
Ja, oder also, dass man auch auf ein Schmerzlevel kommt, wo man wirklich nicht mehr klarkommt zum Beispiel.
Auf jeden Fall, ja. Das halt so einen traumatisiert, dass einen für später auch verändert. Das ist ja so dieses Problem. Ne? Und trotzdem ist es so, dass ganz, ganz viele Frauen auch super gut ohne Schmerzmittel klarkommen, weil sie einen Raum außenrum geschaffen bekommen, in dem sie in eine Tiefenentspannung kommen. Ich weiß nicht, ob du schon mal was davon gehört hast, dass wir einen Neokortex haben. Also so ein Teil, das ist der Teil im Gehirn, der bei uns dafür zuständig ist, dass wir logisch denken können.
Mhm, der ist bei mir nicht so ausgeprägt, glaube ich.
Nee, hast du den nicht so?
Ich glaube schon.
Ich glaube, der ist bei dir sehr ausgeprägt.
Bin mir nicht sicher.
Ich weiß es. Du hast auf jeden Fall viel Neokortex. Und der, wenn der unter der Geburt angeregt wird, dann haben wir viele Schmerzen. Also das heißt, wenn,
ach, dann habe ich den doch ganz groß.
Wenn wir den doll haben, dann haben wir mehr Schmerzen, weil wir nicht, wie die Säugetiere, einfach in so eine Tiefenentspannung kommen. Ich weiß nicht, ob du schon mal eine Tiergeburt gesehen hast, so Kätzchen oder irgendwie.
Ich habe mal eine Kuh.
Okay, das ist nochmal anders, weil das sind Herdentiere. Aber die Säugetiere, die so in der Familie leben, also die man ein bisschen vergleichen kann mit den Menschen, die suchen sich eigentlich immer, also zum Beispiel Katzen, die suchen sich einen ganz dunklen Raum, der besonders klein ist, irgendeine Ecke oder Höhle. Dann muss irgendjemand dabei sein, der mit dem sie sich wohlfühlen. Meistens, dann ist es so, dass die nachts meistens gebären, wenn es dunkel ist und wenig Licht. Und daraus kann man auch so ein bisschen erkennen, der Neokortex, den wir haben, der wird angeregt durch Licht, große Räume, sich beobachtet fühlen, sich unwohl fühlen mit einer Person und immer wieder ins Denken kommen. Und dieses immer wieder ins Denken kommen regt einfach total den Neokortex an. Und wenn der angeregt ist, können wir in keine Schmerzfreiheit kommen. Also es gibt super
aber
viele Frauen.
Glaubst du, weil was du jetzt gerade erzählst, also ich kann es jetzt nur mal auf mich ummünzen, ne? Also ich habe zum Beispiel lustigerweise beide Kinder am Tag bekommen. Ich hasse Dunkelheit. Und ich bin zum Beispiel wirklich kein Typ, der sich wohlfühlen würde, sich zum Beispiel wie eine Katze so total in so einen geschützt, also was heißt, ich nenne es jetzt mal dunklen, kleinen Raum zu verziehen. Das wäre ehrlich gesagt mein Albtraum. Ich glaube, das wird mir Angst machen. Mhm. Und ich hatte irgendwie beide Male eher so Partygeburten. Die, die waren sehr lustig, die waren laut, da war Alarm irgendwie. Aber so wirklich, ich muss sagen, ich habe es krass genossen.
Ja, das ist doch auch super
also,
schön.
Also, und ich glaube, ich könnte das nie schaffen, mich so vom Typ jetzt her, mich so zu entspannen und so bei mir zu bleiben und so in meiner eigenen kleinen Welt, ich würde es nicht schaffen.
Also ich glaube, du würdest es schaffen, aber nur unter den Umständen, dass man die Ängste, die da vorher da sind, die dir das quasi nicht zulassen, bearbeitet.
Aber ich glaube,
das muss man ja auch nicht. Ne? Also es ist ja jeder Mensch anders.
Das ist einfach so voll individuell. Ne? Aber ich denke mir gerade mal so, was mir halt wirklich leid tut, dass halt eben dann Frauen einfach in Situationen sind und eigentlich wüssten, was sie brauchen würden. Und jetzt nennen wir mal die Frau, die einfach gerne in einem dunklen Raum mit vielleicht einem schönen Licht in Ruhe bei sich gebären möchte. Und ich kenne auch ganz viele Leute in meinem Umfeld, die ihre Geburt so auch komplett ohne Schmerzmittel einfach toll gemeistert haben und dann also wirklich so richtig happy waren einfach. Wenn die in dieser Raum zum Beispiel dann nicht gegeben werden kann, das ist natürlich einfach, das tut mir halt dann echt leid.
Total.
Also
du, ich wollte damit auch gar nicht sagen, dass jede Frau diesen Raum braucht. Das ist gar nicht so. Es ist ja, kommt ja jeder mit einer individuellen Geschichte und jeder hat vorher auch ein Leben gehabt vor der Geburt. Und da kann es sein, dass jemand zum Beispiel, wie du sagst, ich fühle mich gar nicht wohl in so einem dunklen Raum. Aber ja, der Körper, um diese Schmerzfreiheit hinzubekommen, der bräuchte das eigentlich, weil das bestimmte Hormone auslöst, wenn Licht auf dich scheint oder wenn du dich beobachtet fühlst, wenn du das Gefühl hast, du musst jetzt entertainen oder irgendwie sowas, ne, dann, wenn du im Mittelpunkt stehst. Das ist so für Geburt eigentlich, wenn man das rein hormonell und rein intuitiv betrachtet, das Doofste. Mhm. Am besten wäre das in sich sein, in sich ruhen, mit sich sein. Deswegen sage ich den Frauen auch meistens, wenn sie unter die Geburt kommen, sollen sie nicht versuchen, sich abzulenken, sondern sollen sie da reingehen und sich am besten irgendwo gemütlich hinlegen, wo es nicht so hell ist, sich eine Wärmflasche nehmen und richtig reinfühlen, auch in diesen Schmerz, damit sie den loslassen können. Aber das ist nicht für alle Frauen das Richtige. Und wenn dann so eine Angst entsteht oder eine Panik vor dem Schmerz, dann ist es natürlich so, dass was passiert.
Ja, oder auch der Schmerz so groß ist, dass ich weiß zum Beispiel bei mir noch, ich konnte ihn irgendwann nicht mehr handeln.
Total. Und
ich dachte mir wirklich, ich gebe jetzt gleich einen Geist auf. Wirklich.
Dafür gibt es die Schmerzmittel. Und dann sollte man die auch einfach nehmen. Ne, niemand muss hier bei uns in Deutschland so Schmerzen ertragen, dass man davon traumatisiert rausgeht.
Ja.
Auf jeden Fall. Und deswegen ist es immer eine individuelle Geschichte. Ich finde das super wichtig, dass es auch einfach jeder so bekommen kann. Jetzt sind wir schon mitten in einem Geburtshilfe-Thema drin. Jeder so bekommen kann, wie er es braucht oder wie sie es braucht. Ne, das ist einfach eine individuelle Geschichte.
Wie viele Kinder hast du jetzt auf die Welt gebracht, schon auf deinem Hof?
Also ich habe 3 Kinder auf die Welt gebracht, aber Frauen, die ich begleitet habe, das finde ich auch sehr wichtig, fragen mich immer alle, wie viele Kinder hast du auf die Welt gebracht? Ich denke mir so, ey Leute, ich habe 3 Kinder auf die Welt gebracht. Die Frauen kommen nicht zu mir und ich bringe ihre Kinder auf die Welt.
Marisa, ich bin auch so geil, was ich gerade dachte, ich habe es überhaupt nicht gecheckt. Ich so, die erst 3 Kinder auf die Welt gebracht, verstehe ich jetzt nicht.
Also auf dem Hof sind jetzt 39, nee, warte mal. Jetzt vorgestern sind noch 2 dazugekommen. 41 Babys geboren.
Bist du jedes Mal aufgeregt trotzdem?
Voll. Ich habe auch erstmal Durchfall. Jedes Mal muss ich als erstes aufs Klo. Tatsächlich. Und es war auch schon einmal so, dass ich keine Zeit mehr hatte. Und dann stand ich die ganze Zeit bei der Geburt und musste eigentlich total dringend aufs Klo. Also ich bin immer jedes Mal aufgeregt.
Windeln für Erwachsene.
Ja, das wäre großartig.
Hey, ganz ehrlich, gönn dir mal.
Ich habe die tatsächlich sogar für die Frauen, ne? Ich habe so Windeln, aber auf die Idee bin ich noch nicht gekommen.
Ja, vielleicht manchmal braucht so einen Wink von außen, ne? Ja, dass man nochmal sagt, so, hey, stimmt eigentlich.
Sehr gute Idee. Beim nächsten Mal schleich mir mal eine um.
Wie wäre das jetzt zum Beispiel? Das interessiert mich einfach, weil ich bin ja ein Mensch, ich kann es ja überhaupt nicht nachvollziehen, dass man zu Hause sein Kind auf die Welt bringt. Oder auf einem Geburtshof ist wirklich meine Horrorvorstellung. Aber für andere ist es der absolute Horror, ins Krankenhaus zu gehen. Und es sind sehr, sehr viele Leute, die wirklich sagen, ich möchte mein Kind nicht im Krankenhaus auf die Welt bringen, weil ich damit nur Scheiße assoziiere und das mir viel zu klinisch ist. Wie ist das jetzt zum Beispiel, wenn man merkt, unter so einer Geburt auf dem Hof, wir kommen jetzt hier mit unseren Mitteln nicht mehr weiter?
Also grundsätzlich kann man sagen, ich bin ja davon überzeugt, dass Geburt was ist, was super gut funktioniert und man braucht nicht unbedingt ein Krankenhaus dafür, weil ein Krankenhaus ist für Kranke, also grundsätzlich.
Ja.
Aber Natürlich gibt es einfach auch super viele Geburten, muss man ehrlich sagen. Und ich habe eine ziemlich hohe Verlegungsrate. Also ich habe eine Verlegungsrate von 20%. Bei denen man merkt, da weicht jetzt was von der Physiologie ab. Das ist jetzt nicht mehr so in dem ganz normalen Bereich. Und wir machen das dann so, dass wir dann entspannt verlegen in die Klinik fahren und ich die Frauen dort weiter betreue. Weil ich
also
auch
du fährst sie dann selber dahin?
Nein, also der Partner mit der Frau fährt im eigenen Auto. Ich fahre voraus, die fahren mir hinterher, weil ich die Straßenverkehrsordnungsregeln immer noch beherrsche, trotz Geburt.
Ja.
Und auch ganz normal fahre, die besten Parkplätze kennen. Also die fahren mir hinterher, wir fahren ins Krankenhaus.
Und wie weit fahrt man da von euch dahin?
Bisher war es immer so, dass es nur 15 Minuten entfernt war, aber die nächstgelegene Klinik hat jetzt gerade leider den Chefarzt verloren. Der hat fristlos gekündigt, deswegen müssen wir jetzt in die 40-minütig entfernte Klinik.
Okay.
Also es ist schon echt ein weiter Weg. Aber dadurch, dass wir immer frühzeitig verlegen und nicht warten, bis es zu einem Notfall kommt, ist das auch überhaupt kein Problem.
Also du hattest da noch nie eine Situation, die irgendwie echt, wo es wirklich nicht mehr lustig war, wo man sich dachte, ey fuck.
Ich hatte einmal eine Situation, da kam es zu einem Notfall nach der Geburt, also da war das Kind geboren und es gab danach eine verstärkte Nachblutung, aber da, weißt du, wir sind darin so gut trainiert, wir trainieren das dreimal im Jahr, machen wir Trainings extra dafür mit Blutmengen einschätzen und was weiß ich allem, dass wir genau perfekt reagiert haben und wir haben alle Medikamente da, die es auch in der Klinik gibt für die Notfallversorgung und deswegen geht es denen auch super gut jetzt und alles ist perfekt. Also
Mann,
wir haben
sie
dann in die
krass.
Klinik gebracht.
Ich liebe ja Geburten und ich finde das alles so spannend. Ich muss echt sagen, Hut ab vor der Verantwortung, die du da einfach leistest. Nee, ich finde das wirklich krass. Also, da muss man echt schon, finde ich, ein badass Motherfucker sein, dass man wirklich sagt, ich traue mir das zu, ich mache das und ich habe das hier im Griff. Also, ich finde das wirklich, wow.
Ja, das lernt man aber ja auch.
Ja, also, trotzdem finde ich es, also ich finde es krass. Vor allem, ich finde ja schon, so Geburten sind, finde ich, so unberechenbar, finde ich manchmal.
Das
also
stimmt.
In meinen Augen.
Das ist so. Die sind auch, also unberechenbar stimmt nicht. Aber jede Geburt ist anders und hält auch immer eine kleine Überraschung bereit.
Das meine ich mit unberechenbar. Ich habe immer das Gefühl, es kann auch total cool losgehen und so und alles im Muttermund öffnet sich, alles easy peasy und so. Und auf einmal irgendwie merkt man so, fuck, das Kind möchte es so jetzt gerade nicht
also
raus.
Also ganz so unberechenbar ist es nicht.
Okay,
es
aber
gibt
ich bin
schon
auch
echt,
ein Laie, was das betrifft.
Genau, auf jeden Fall. Nee, also ich habe diese Ausbildung, die Zusatzausbildung zur THK gemacht, zur traditionellen Hebammenkunst. Und
traditionelle Hebammenkunst? Cool, was heißt das?
Das sind die ganzen alten Handgriffe und das Lernen, das genauen Beobachten. Das Ding ist so 17. bis 18. Jahrhundert, da haben die Hebammen noch ganz anders gearbeitet, weil die Frauen eigentlich alle ihre Kinder zu Hause geboren haben und nur dann ins Spital mussten, also zu einem Arzt, wenn es eben irgendwas Besonderes gab. Und heutzutage ist es so, dass man das leider in der Ausbildung nicht mehr so gut lernt, weil einfach komplett überwacht wird die ganze Zeit mit irgendwelchen Geräten.
Mhm.
Also das sind die ganzen alten Handgriffe, die einem nochmal ermächtigen, wirklich einschätzen zu können, wie groß ist das Kind, wie liegt es da drin, wie viel Fruchtwasser ist da im Bauch und so weiter, wie geht's dem Kind, wo ist das Köpfchen, steht das überm Becken, unterm Becken, ist das zu groß fürs Becken, sind da Zwillinge im Bauch. Ne, das sind so ganz viele Handgriffe, die man, da kann man zum Beispiel in den ersten Schwangerschaftswochen von außen schon ertasten, ob da Zwillinge im Bauch sind oder nicht. Das lernt man da, wie das funktioniert. Und das ist so eine Hebammenkunst, sagt man, ne? Die mir total geholfen hat zu sagen, okay, ich bin einfach völlig klar, ich weiß ganz genau, wann der Punkt gekommen ist, dass wir in die Klinik fahren müssen und wie weit wir Geburt zu Hause im Geburtshaus machen können. Also da gibt es überhaupt gar keine, ich hatte noch nie die Situation, dass ich mir da nicht sicher war. Das
Krass.
War immer völlig klar. Also
wow.
Und das ist auch ein wissenschaftliches Arbeiten. Also es geht nicht nach einem Bauchgefühl,
ja.
Sondern da gibt es einfach
Kriterien. Das finde ich jetzt cool, dass du das sagst, weil ich glaube, dass wenn man sowas erzählt, dass da ganz viele Leute sich denken, ja, irgendwie Laberababa, irgendwie hieß und ESO Scheiß.
Es hat nichts mit ESO zu tun. Und das finde ich auch immer so schlimm, dass wir Hebammen so dargestellt werden, als würden wir alles aus dem Bauch heraus entscheiden und so, wie wir uns fühlen und Überhaupt nicht. Es ist rein wissenschaftliches Arbeiten. Natürlich arbeiten wir sehr viel mit Empathie und mit
Bedürfnissen.
Und wir versuchen, also wir haben so diese eine Ebene, die am allerwichtigsten für uns ist und das ist Sicherheit und Selbstbestimmung. Und diese beiden Punkte, wenn die sich die vereinen und eine Frau eine selbstbestimmte Geburt haben darf, dann ist es eine gesunde Geburt für sie. Und natürlich muss der Sicherheitsaspekt die ganze Zeit mitbedacht werden. Es muss sicher für Mutter und Kind sein. Und wenn diese beiden Punkte stimmen, dann können die Frauen, auch wenn es noch so anstrengende Erlebnisse sind, Geburt ist immer anstrengend. Das ist herausfordernd, das ist krass.
Das ist das Krasseste, was ich jemals gemacht habe.
Bringt einen voll an die Grenze, total. Es bringt einen super an die Grenze und man merkt, ich schaffe das sogar noch einen Schritt über die Grenze. Aber dadurch ist es halt auch ein Erlebnis, dass wir unser ganzes Leben lang mit uns tragen. Und ich finde das so traurig, wenn Frauen dieses Erlebnis genommen wird aus einer Angst heraus. Ich weiß nicht, ich habe bei Instagram mal so ein Video gepostet, dass ich das so traurig finde, dass es Frauen gibt, die aus Angst zu einer natürlichen Geburt einen Wunschkaiserschnitt bekommen. Und da muss ich sagen, positioniere ich mich relativ krass und es wird auch sehr kritisch gesehen.
Voll.
Weil ich finde, man sollte da anders ansetzen. Ich finde, Frauen, die Angst haben vor einer natürlichen Geburt, sollten die Möglichkeit bekommen, diese Angst zu lösen und nicht direkt den Bauch aufgeschnitten bekommen. Wenn da vorher
ich
nicht.
Ich denke mir dann schon so, also ich habe selber drei Leute in meinem Umfeld, die sich ganz bewusst für einen Wunsch-Kaiserschnitt entschieden haben. Hab mich bei meiner ersten Bekannten damals auch dabei ertappt, dass ich mir dachte, spinnt die? Hä? Warum? Ich Unverständnis von meiner Seite, was mir im Nachhinein ehrlich gesagt auch echt leid tut. Es war für mich aber auch so neu, dass jemand einfach ganz ehrlich und bewusst sagt, ich möchte eine Bauchgeburt haben, weil ich mir das andere wirklich beim besten Willen einfach nicht vorstellen kann. Und da denke ich mir dann mittlerweile wirklich, finde ich es total wichtig, dem Wunsch einer Frau ehrlich gesagt nachzugehen. Und ich weiß manchmal nicht, ob man alle Ängste lösen kann. Und vor allem nicht bei sowas, wo man gar nicht weiß, was es ist.
Da stehe ich voll hinter dir und da hast du vollkommen recht. Ich finde auch, dass dieser Wunsch auf jeden Fall, jede Frau darf selber entscheiden, wie ihr Kind zur Welt kommt.
Und ohne dafür gejudged zu werden vor allem.
Auf alle Fälle, total. Ich würde auch nie eine Frau dafür irgendwie judgen. Ne? Also ich würde auch nie einer Frau, nachdem sie einen Kaiserschnitt hatte, sagen, Mensch, also hast du dich nicht getraut oder was? Also natürlich nicht. Aber ich finde, sie sollte die Chance bekommen, die Möglichkeit zu sehen, was sie für Kräfte hat. Es ist nämlich so, dass wir Frauen ja super selten die Möglichkeit haben zu kapieren oder wir Menschen überhaupt in der heutigen Zeit, was wir überhaupt für Kräfte in uns haben. Und wenn es passiert, dass Frauen einen Wunschkaiserschnitt bekommen, ohne dass man an diese Ängste überhaupt rangegangen ist, dann finde ich das eigentlich, das ist Körperverletzung, weil du gibst dieser Frau eigentlich nur die Bestätigung, deine Angst ist so groß und richtig, deswegen schneide ich dir jetzt großer Arzt in Weiß den Bauch auf und mach alles für dich damit. Und im Endeffekt hat die Frau ja danach dieselben schlimmen Schmerzen, nur über viele Tage verteilt. Also Frauen, die einen Kaiserschnitt hatten, haben ja auch ganz dolle Schmerzen. Die haben ja dann nach der Geburt einfach so lange nicht die Möglichkeit, sich zu bewegen. Und manche schaffen das auch. Aber
ja, ich meine, es ist wirklich, auch da wieder super individuell.
Total,
der eine, der steckt das ganz anders weg, der andere nicht so. Bei dem einen verheilt super schnell, beim anderen ist es halt wirklich so. Ich finde, man kann es echt so schwer über einen Hut brechen. Also ich habe nur mit dieser einen Bekannten wirklich ultra lange gesprochen über ihre Wunschbauchgeburt und habe dann schon verstanden, dass es für sie einfach wirklich gar keine Option ist. Und konnte das irgendwie auch, obwohl es für mich gar keine Option wäre, mich für eine Bauchgeburt zu entscheiden, schon echt nachvollziehen. Also
ich kann das auch nachvollziehen. Und wenn Menschen da durch einen Prozess gehen und das bearbeiten und sich überlegen, wirklich, was sie wollen, dann finde ich das völlig in Ordnung und völlig richtig. Aber ich finde, sie sollten die Möglichkeit bekommen, darüber nochmal nachzudenken, weil es wird heutzutage einfach auch super wenig aufgeklärt. Also gerade über den Kaiserschnitt, finde ich.
Aber ich finde allgemein über so auch so Brustvergrößerungen und auch solche Dinge, also ich finde, das kann man jetzt auch nicht vergleichen, ne? Weil ich finde, eine Bauchgeburt muss ja ganz oft einfach auch sein, weil es einfach anatomisch anders nicht geht. Oder
voll, es ist ja auch eine Rettungsmaßnahme.
Um das Kind geht und um die Mutter.
Total.
Aber allgemein so Gefahren von gewissen Sachen, dass man da einfach besser aufklärt. Aber ich denke mir, eigentlich kann man es nicht vergleichen, ein dummes Beispiel, weil einer Bauchgeburt kommt man ja oft einfach nicht aus und einer Brust-OP kann man sich ja meistens für oder dagegen entscheiden. Naja, aber auch da denke ich mir ganz oft, wenn ich irgendwie mit irgendwelchen Leuten über irgendwelche abgestellten Pfannkuchenbrüste, tut mir leid, dass ich das jetzt so nenne, aber ich nenne die ganz liebevoll, das sind halt meine kleinen Pancakes.
Ich hab die auch.
Ja, man muss sich halt auch einfach mal dran gewöhnen. Ja, und dann einfach ganz oft so was kommt wie, dann lass sie die doch machen. Wo ich mir denke, ey, wait a minute, das ist eine fucking OP. Na, und ich finde, ich kenne wirklich mittlerweile unheimlich viele Leute, die unheimlich Probleme haben mit den Implantaten. Und dann denke ich mir so, für was? Nur, dass ich wieder irgendwie perfekte Brüste habe, die vielleicht gar nicht so perfekt sind, wie sie mir jetzt vorstellen.
Ja, ich glaube, es kommt immer drauf an, wie es einem damit geht. Ne? Also ich meine, du liebst deine Pfannkuchen und...
Was heißt, ich liebe sie? Manchmal liebe ich sie, manchmal
die gehören halt dazu.
Ja, aber das ist halt, die sind halt jetzt da. Und irgendwie denke ich mir so, ey, die haben auch irgendwie geleistet.
Voll.
Ja? Dem alles
sieht man auch, was passiert ist und was du für eine Geschichte hast, auf jeden Fall. Aber ich finde es auch völlig in Ordnung, wenn jemand seine Pfannkuchen nicht liebt und sagt,
hey, und wenn man irgendwann merkt, man hat kein Leben mehr, deswegen.
Total.
Und man schafft es nicht mehr, irgendwie zum Beispiel Sex zu haben, ohne einen BH zu tragen, weil man da so drunter leidet, ist nochmal was ganz was anderes. Aber ich finde diese Verharmlosung gerade bei so Schönheitssachen immer ein bisschen weird. Aber das war ein dummer Vergleich mit der Bauchgeburt, also. Möchte ich nur noch mal so...
Keine Ahnung, ich finde, es kommt immer drauf an. Also es ist echt eine voll individuelle Geschichte. Ich finde nur, also das ist mir einfach total wichtig, dass Frauen die Möglichkeit bekommen sollten oder dass es nicht so einfach sein sollte, diese Bauchgeburt einfach so zu bekommen, ohne dass jemand mal nachfragt, woran es wirklich liegt. Weil es gibt auch, glaube ich, echt viele Frauen, die deshalb einen Kaiserschnitt bekommen, weil ihre Mutter schon einen Kaiserschnitt hatte und ihnen immer erzählt hat, wie schrecklich Geburt ist und die Gesellschaft ihnen erzählt hat, wie schrecklich Geburt ist und sie dann einfach so eine unbestimmte Angst davor haben, ohne dass sie sich wirklich mit dem Thema auseinandergesetzt haben, weil Geburt kann auch einfach so wahnsinnig wundervoll sein.
Ja,
also auch wenn sie total anstrengend ist und über Grenzen geht und so, ist es trotzdem so, es ist immer wieder so ein krasses Wunder. Auch die Bauchgeburt ist so ein krasses Wunder, wenn dann dieses Kind da rauskommt.
Wie schnell das auch geht, ne?
Voll.
Das finde ich krass.
Das ist echt verrückt, ja.
Ja, manchmal, also ich habe mir schon ab und zu mal so gedacht, ey, ganz ehrlich, ich liege da irgendwie stundenlang rum und winde mich. Und manchmal wird es auch irgendwie einfacher gehen, aber auf der anderen Seite.
Ja, das ist tatsächlich ja auch ein Prozess. Also das ist ja eine Reise für ein Kind, die auch was bedeutet. Das kann man, muss man sich schon auch, also du kannst dir vorstellen, das ist ja auch von der Natur so gemacht, dass es so eine Zeit dauert. Die Kinder, die müssen auch ihren Weg leisten, die müssen sich da durchdrehen, die müssen sich da wegschieben, die müssen einmal an diesen ganzen Vaginal- und Darmkeimen vorbei, damit sie die für ihre eigene Darmschleimhaut bekommen und so.
Die geschenkt auf dem Weg, das ist so ein Goodiebag.
Voll.
Voller Keime.
Genau, das ist zum Beispiel auch was ich den Frauen, die dann einen Kaiserschnitt haben, immer vorher mitgebe. Macht bitte unbedingt Vaginal Seeding, also legt einen Tupfer vorher in die Vulvina und lasst den richtig schön vollsaugen mit Vaginalschleim. Und wenn das Kind geboren ist, bekommt es einmal die schöne Packung Vaginalschleim ins Gesicht und in den Mund, damit es danach nicht solche Probleme mit dem Darm hat.
Wirklich?
Ja, voll.
Das habe ich noch nie gehört.
Das hast du noch nie gehört?
Nein!
Das ist total wichtig, das mache ich tatsächlich, wenn das die Frauen wollen,
mit
allen Frauen, die einen Kaiserschnitt bekommen. Weil die Kinder, es ist nachgewiesenermaßen so, kannst du wissenschaftlich, gibt es einige Studien zu belesen, dass die Kinder einfach oft Probleme mit dem Darm bekommen, weil sie einfach nicht diese Keime abkriegen.
Ah, krass guter Punkt.
Ja, das kann man easy peasy machen. Einfach
ja, also
nur
ich finde,
das
ist so ein Tampon mal rein. Ne?
Voll.
Und da ein bisschen, ne?
Es geht jetzt auch halt nicht. Im Wochenbett nicht so gut, weil da dann ja auch das Blut kommt, aber man kann es tatsächlich auch noch nachholen, also
cool. Wenn
die Blutung vorbei ist.
Nice. Habe ich noch nie gehört. Finde ich richtig stark. Finde ich cool. Würde ich auf jeden Fall machen.
Ja, mache ich auch mit allen Frauen. Also ich habe es noch nie erlebt, dass es eine Frau nicht wollte. Im Endeffekt hat es...
Nee, macht für mich auch voll Sinn. Ich wäre sofort so, yeah, let's do it. Klar, voll gut. Voll.
Und was ich den Frauen auch nochmal anbiete, die dürfen auch gern zu mir auf den Hof kommen und wir machen Rebirthing. Das ist auch ein total gutes
Ding. Was funktioniert
das?
Wie ist Rebirthing? Das habe ich auch schon voll oft gehört und weiß eigentlich nicht wirklich, was es ist.
Das ist eigentlich so eine kleine Zeremonie, um nochmal sowohl Mutter als auch Vater oder wer auch immer bei der Geburt dabei sein möchte und auch dem Kind die Möglichkeit zu geben, die Wunschgeburt nachzuerleben. Also wir machen das so, dass wir die Frauen in die Badewanne setzen, die Kinder werden in rote Tücher ganz eng eingewickelt wie im Uterus und dann baden die zusammen und wir machen mit den Händen über den Kopf des Kindes nochmal den Geburtskanal nach und die Kinder machen dann wirklich alle Drehungen, egal ob die jetzt 4 Wochen alt sind oder ein Jahr, die machen das einfach intuitiv, wie sie es auch im
wirklich?
Geburtskanal machen und enden dann meistens mit der Geburt am Ende, dass wir die Tücher öffnen und das Kind wird in die Wanne geboren und haben dann plötzlich diesen Raum mit dem Geburtsschrei. Das ist auch meistens ein ganz anderer Schrei als sonst das Weinen.
Ja.
Und die verarbeiten da nochmal ganz viel, was sie eben bei der Geburt nicht hatten. Und für die Familie ist es oft so ein totaler Blockadenlöser. Also wichtig ist natürlich, dass es gut nachbetreut ist, dass man dann dabei ist und den Frauen die Möglichkeit gibt, über alles Mögliche zu sprechen, was da hochkommt. Und auch die Kinder haben oftmals danach so 1-2 Stunden, in denen sie nochmal richtig schreien und alles rauslassen.
Krass.
Aber es ist oft so, dass es echt was löst und danach einfacher funktioniert mit Schlafen, mit Trinken und mit allem, weil sie einfach die Möglichkeit hatten, sich dann nochmal durchzukämpfen durch diesen Kanal sozusagen.
Wie geil. Hm? Ja, macht irgendwie voll alles Sinn, was du da gerade sagst.
Ja, ist auch total schön. Also ich begleite die super gerne.
Hey, ich habe noch eine Frage, weil dein Geburtshof ist ja quasi auch da, wo ihr wohnt, also deine Familie. Und Frauen sind ja schon laut auch während der Geburt.
Mhm.
Wie ist denn das?
Das ist ein super altes Bauernhaus. Wir haben echt wahnsinnig dicke Wände. Wir haben es erst einmal erlebt, dass man es im Haus gehört hat. Das war auch wirklich sehr laut. Aber sonst, viele Frauen sind gar nicht so laut. Es fühlt sich ziemlich laut an, was man da so für prumpfte Geräusche aus sich rauslässt. Ja. Ich glaube, weil es auch von der Art des Geräuschs einfach was anderes ist.
Ich fand dieses das damals so crazy. Ich muss echt sagen, ich habe das jetzt auch nicht geprobt davor oder so, ne? Aber ich war dann auch irgendwann in der Badewanne und dann ging es auf einmal halt wirklich los. Ich war auf einmal auch so.
Ja, klar. Voll.
Und dann bin ich aus diesem Badezimmer raus mit meinen Prumpfgeräuschen und da stand eine andere Frau gerade irgendwie an der Reling, hat sich festgehalten, auch und wir haben uns nur so angeguckt, so nach dem Motto, what the fuck is happening?
Ja, voll. Also diese Geräusche sind großartig. Ich mache auch bei meinen Geburtsvorbereitungskursen immer so ein kurzes Schauspiel. Also nicht, weil ich gerne schauspiele, gar nicht, sondern weil ich denen einfach gerne einmal zeigen will, was die verschiedenen Phasen der Geburt sind und wie sich die anhören. Man muss natürlich auch dazu sagen, dass es bei jeder Frau anders ist. Es gibt auch Frauen, ich habe schon erlebt, die haben mit der friedlichen Geburt geboren, also mit so einem Podcast auf den Ohren sozusagen und haben komplett lautlos einfach nur ein kurzes gemacht und das Kind war da.
Ist für mich wirklich, da denke ich mir so, wow.
Für mich auch.
Wie geht
das? Ich war die brumpfende Hirschkuh in Person. Also die Geräusche, die ich von mir gegeben habe, das waren Urwaldgeräusche. Und das ist auch völlig in Ordnung. Das ist alles
also,
möglich.
Was mir jetzt im Nachhinein immer noch leid tut. Ich weiß noch vor allem, also bei meiner ersten Tochter, beim zweiten habe ich da wirklich genüsslich mit einem Grinsengesicht die da rausgepresst. Ich mir dachte, yes, jetzt lernen wir dich gleich kennen. Aber beim ersten Kind weiß ich auch noch, die war dann schon im Geburtskanal und hat sich bewegt. Klar bewegt sie sich, weil sie halt raus will.
Mhm.
Ich dann auch so, die bewegt sich, die soll aufhören, das ist so unangenehm. Und dann auch noch, die habe ich wirklich, glaube ich, 100-mal gesagt, so, jetzt holt die endlich raus, jetzt holt die halt endlich raus. Weil ich mir wirklich dachte, ich pack's jetzt nicht mehr. Also das war, ich finde wirklich dieser letzte Moment, wo die da einfach, ich glaube, da hat der Kopf schon leicht rausgelurrt oben. Mhm. Und ich mir wirklich dachte, bitte, es ist so maximal unangenehm.
Eigentlich ja, auch ist irgendwie diese Dad,
gell, da steckt die kleine Maus da unten drin, denkt sich selber, Mann ey.
Nein, hallo, das sind so Gefühle, ganz ehrlich, die kann man auch nicht, also das ist einfach, es fühlt sich mega krass an, wenn man so eine Kokosnuss scheißt. Also,
weil ich finde, eine Kokosnuss ist ehrlich gesagt untertrieben.
Naja, so ungefähr.
Medizin
kommt auf die Größe.
Es
fühlt sich so wirklich an, auf jeden Fall. Aber crazy. Es ist trotzdem, also dieser letzte Moment, deshalb sage ich immer zu den Frauen, Dammmassage. Dammmassage ist ja tatsächlich so, dass es wissenschaftlich belegt nicht irgendwie Dammrisse vermeidet oder so. Aber die Frauen haben ein anderes Gefühl zu ihrem Körperteil, weil sie diese Dehnung einfach schon kennen. Weil sie fühlen, wie sich das anfühlt, wenn da eine Kokosnuss rauskommt. Weil sie einfach vorher schon immer mal gedehnt haben. Deswegen würde ich das empfehlen, dass man das immer mal ausprobiert.
Ich habe auch eine Freundin, die hat sich so einen Ballon geholt.
Das finde ich auch ein bisschen krass.
Das finde ich irgendwie auch weird. Vor allem, also meine damalige Hebamme hat zu mir gesagt, weil ich habe sie dann auch gefragt, ob das irgendwie Sinn macht. Und da meinte sie so, ehrlich gesagt, sieht sie das nicht so, weil der Körper ja während der Geburt auch Hormone ausscheidet, die ja alles total weich machen. Also da muss ich, unser Körper ist einfach schon einfach arschgeil, sorry.
Voll.
Dass es einfach alles in dem Moment dann einfach ready ist, um gedehnt zu werden.
Total. Und, aber die Hormone, die scheidest du auch in der Schwangerschaft schon aus. Also eigentlich, ehrlich gesagt, von dem Moment, dass du schwanger wirst, ist es so, dass der Körper sich darauf vorbereitet. Die Brustwarzen werden dunkel, es wird alles weicher, es wird alles weiter. Deswegen haben Frauen ja auch Wassereinlagerungen, weil die Gefäße auch weicher und weiter werden und das nicht mehr halten können und das dann ins Gewebe fließt. Na, also es wird einfach alles weicher und weiter bis zur Geburt. Und diese Dammmassage ist im Endeffekt auch nur dafür da, dass du weißt, wie sich eine Dehnung da unten am Damm anfühlt, damit du fühlen kannst, was da passiert, wenn da von innen jemand drückt.
Ja.
Ich meine, das muss keine Frau machen. Es ist für jeden sowieso. Jetzt
kann ich mich wieder erinnern, da weiß ich, da warst du noch mal schwanger, da war ich bei dir zu Besuch und du hast dir so ein eigenes kleines Dampfbad im Klo gemacht.
Ja, Heublumendampfbad. Ja,
das weiß ich noch.
Joni-Steaming, das ist sehr modern übrigens.
Ja, aber ich kann mich erinnern. Und dann hast du mir noch erzählt, dass dein Mann dir jetzt dann wieder den Damm massiert.
Das war total schön.
Da dachte ich mir damals schon, okay. Klingt interessant. Why not? Hey Marisa, ich wollte mit dir natürlich auch noch drüber reden. Du bist dreifach Mama, ihr lebt da zusammen, ihr seid beide im Prinzip eigentlich selbstständig auch, ne?
Ja.
Ist das dritte Kind, läuft es einfach so mit?
Zum Teil ja. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall läuft es mit und zwischendrin muss ich mich auch immer wieder dran erinnern, oh Mann, es ist auch noch ein Kleiner, der kann das eigentlich alles noch gar nicht, weil man einfach schon so gewohnt ist, dass sie alle so selbstständig sind. Aber der ist tatsächlich, also der war auch schon, als er ein Jahr alt war, alleine im Garten und ist durch diesen, wir haben 5000 Quadratmeter Garten gekrabbelt und hat da mit den Hühnern irgendwie einen Quatsch angestellt und der Hund lag um ihn rum und hat auf ihn aufgepasst. Also da ist schon nochmal eine andere Selbstständigkeit, die Kinder haben, die drittes, viertes Kind, auch zweites Kind. Ich glaube, das ist schon nochmal was anderes, weil man ja einfach dieses erste Kind schon auch so krass bemuttert.
Ja, und
man
alles
da so
ist neu.
100% auch die Aufmerksamkeit hat. So. Und das hat man danach einfach nicht mehr, weil man hat halt noch zwei. Und umso größer die werden, das ist nicht so, dass man dann irgendwie, natürlich sind die selbstständig, aber man hat dann andere Sorgen. Man muss dann gucken, dass sie halt nicht vom 10 Meter hohen Baum fallen und so. Nein, das stimmt nicht. Das machen sie alles selber. Man muss nicht gucken, aber man
ja, aber man denkt sich vielleicht denkt immer sich. So, scheiße, ist ganz schön hoch, Mann.
Ja, voll.
Und für die Beziehung, würdest du sagen, das war für eure Beziehung nochmal krass, ein drittes Kind zu bekommen?
Ich glaube nicht unbedingt, nee. Ich glaube, das hat nichts, also unsere Beziehung ist auf jeden Fall sehr herausgefordert. Ich glaube, das ist eher die Geburtshausgeschichte und die Dauerrufbereitschaft. Das dritte Kind hat da, glaube ich, nicht so viel Unterschied gebracht. Also natürlich ist es nochmal so von vorne anfangen und wieder 2 Jahre jemanden im Bett mit liegen zu haben und planen zu müssen, wenn man mal Sex haben will oder so. Das ist natürlich alles was man mit so kleinen Kindern, was eine Beziehung auch belastet, natürlich, ja. Auf jeden Fall.
Und vor allem, ich finde eigentlich schon auch das Belastendste ist eigentlich, finde ich, gar nicht unbedingt die Kinder und auch gar nicht mal so ja, eigentlich nicht die Kinder, sondern eher der Alltag um drumherum. Dass sich ständig absprechen, planen. Wenn dann irgendwas nicht so läuft, dass wieder irgendein Kind irgendwie zu Hause ist oder die Kita zu, whatever, dann wieder alles. Ich glaube, eher dieser Frust im Alltag.
Ja, das stimmt.
Dann
auf jeden Fall.
Aufräumen, Besorgen.
Wobei, also das finde ich geht voll. Also das ist eigentlich bei uns ganz chillig. Dadurch, dass wir eigentlich immer nur draußen sind, gibt es irgendwie auch nicht so viel.
Ihr habt ein anderes Leben einfach da auch
zum
Aufräumen. Land, ne?
Voll. Ja. Also seitdem wir auf dem Land sind, ist es echt alles entspannter. Du bist einfach immer draußen von März bis November. Nur die Wintermonate ist man irgendwie drin. Und sonst sind wir immer draußen. Wir gehen nur zum Schlafen ins Bett. Sonst sind wir nie in der Wohnung. Also das ist schon ein Unterschied. Und da spielen die Kinder tatsächlich ja auch. Also der Dreijährige jetzt, der ist den ganzen Tag am Arbeiten. Der sucht sich immer irgendwelche Stöcker und baut irgendwas und handwerkert da irgendwie rum. Ja. Und da bin ich einfach nur begleitend. Da setze ich mich nicht mit ihm hin und spiele mit ihm irgendwie was, weil das macht er alles in seiner Welt irgendwie so.
Du hast 3 Jungs, ne?
Mhm.
Ja.
Voll, die sind auch so richtige Jungs.
Ja?
Mhm. So richtig. Ich habe den Waldorfpuppen liebevoll selbst genäht und geknüpft über Monate. Keine Chance.
Wollen nur Bagger und Autos.
Sägen, Bagger, Autos.
Das ist so lustig. Ich frage mich da echt immer so, wo kommt das her?
Das frage ich mich auch.
Oder?
Ja,
ich finde das wirklich manchmal faszinierend, also dass man schon so klein merkt, das ist ein Junge und das ist halt ein Mädchen, ne? Und es ist halt, ich meine, natürlich gibt's auch viele Jungs, die spielen mit Puppen und Mädchen, die spielen gerne mit Autos, ne? Aber wenn ich das auch so beobachte, muss ich mir schon immer oft einfach so in mich reinkichern, weil ich mir denke, krass.
Voll, ich finde es auch total verrückt. Wir sind auch von Anfang an so gewesen, dass wir gesagt haben, wir wollen keinerlei Geschlechterklischees in unsere Erziehung mit einbauen und wollen versuchen, dass es einfach offen ist, auch welches Geschlecht das Kind haben möchte und so. Ich habe auch Freunde, bei denen das wirklich so ist, dass sich Kinder dafür entschieden haben, das andere Geschlecht zu werden oder zu sein sozusagen. Und das fand ich immer bewundernswert und toll. Und deswegen haben wir auch immer gesagt, wir versuchen so wenig wie möglich irgendwie diese geschlechterspezifischen Merkmale irgendwie zu fördern, sondern wir versuchen es neutral zu halten und alles darf, nichts muss. Und dann habe ich halt einfach mal drei so. Der eine ist der extreme Fußballfan. Der ist halt einfach nur in diesem Fußballverein den ganzen Tag. Der hat mir jetzt gesagt, Mama, ich glaube, ich gehe ins Fußballinternat.
Wow. Mhm. Good luck, Bro.
Ja. Geil. Ich will ihn nicht weggeben. Mhm. Ja, aber es hilft nichts. Wenn er das unbedingt will, keine Ahnung.
Crazy. Ja, ich fand es jetzt mal auch witzig, so bei uns in der Kita, vielleicht habe ich es auch schon mal erzählt im Podcast, kann gut sein, ich vergesse nämlich immer alles, aber da ist auch gerade so ein bisschen so, dass die Jungs so sind, ja nie, ihr seid Mädchen, mit euch spielen wir nicht. Und dann hat das auch die eine Mama von dem einen Jungen mitbekommen, als er das gerade vom Platz gelassen hat, und sie meinte, ich habe mich großen Augen angeguckt und meinte so, Evelyn, ich verstehe nicht, woher der das hat.
Ja, ich glaube,
wirklich einfach komplett das, anders erzogen, und
das kann man gar nicht beeinflussen. Wo hat der das her, die Gesellschaft einfach? Ist ja trotzdem da.
Ja, wahrscheinlich.
Die Gesellschaft ist da und wir schicken unsere Kinder in Kitas und das sind viele und das passiert. Ich glaube, und sie haben halt einfach auch eine Geschlechtsidentität von Anfang an und fühlen die auch, und das ist auch in Ordnung, das dürfen die auch. Ich glaube, man kann die da nicht zu doll irgendwie
neutralen Wesen erziehen.
Nein, die dürfen sich doch fühlen. Die können sich ja auch in einem Geschlecht fühlen. Das ist völlig in Ordnung. Also ich finde auch da, natürlich ist es Quatsch, alles in rosarot und hellblau und was weiß ich. Das finde ich auch traurig, wenn das so passiert, aber.
Aber weißt du, was ich schon aber auch irgendwie echt crazy finde? Also meine Kinder, die waren immer ziemlich neutral angezogen. Ich bin jetzt auch nicht so der krasseste Rosa-Fan. Hab die gerade, als die noch sehr klein waren, schon auch auf blau oder, also ist auch schon krass, ne? Aber jedes Mal, wie heißt denn der Kleine?
Mhm.
Sobald Kinder irgendwie dann so maskulinere Farben tragen, ja, ist es sofort ein Junge.
Voll, ist bei meinen Jungs genauso mit Rosa. Die tragen super gerne Rosa, alle. Die lieben Rosa und Rot, ja. Das sind ihre Lieblingsfarben. Und wir haben extrem viel Lila, Rosa und Rot. Und wird auch immer. Mein Mittlerer, der hat so einen Lockenkopf.
Gell?
Ach, ist die süß.
Ja, ich mache das aber auch. Ganz schlimm eigentlich, dass man sich von Farben eigentlich so manipulieren lässt, ne? Aber es ist halt irgendwie so. War halt lange so. Mädchen haben halt rosa und wir Jungs haben halt blau. Ich glaube, da müssen wir jetzt auch erst, wir sind auch die Generation, die da jetzt so rauswachsen muss.
Ja, ja, voll. Aber Na? Es passiert ja auch schon viel. Also ich meine, wie viele Männer siehst du irgendwie mit rosa Hemden rumrennen und keine Ahnung. Also da in die Richtung passiert auf jeden Fall schon was.
Hey, nochmal.
Und ich habe heute auch in der U-Bahn wieder jemanden. Das ist für mich natürlich jetzt.
U-Bahn gekommen?
Natürlich.
Wow, toll.
Ich bin voll das krasse Landei und jedes Mal sitze ich in der U-Bahn mittlerweile und denke mir so, wow, krass, so viele Menschen und wie die alle aussehen.
Ja, Kaspar, du hast ja auch voll lange mitten in Berlin gewohnt, ne?
Ich habe 15 Jahre in Berlin gelebt.
Ja, eben.
Und jetzt bin ich seit 6 Jahren auf dem Land und ich bin jetzt ein Landei. Das ist total verrückt. Und es hat sich in diesen 6 Jahren echt krass was getan. Auch gerade was so Geschlechteridentität betrifft. Ich habe so viele Männer jetzt gesehen, die sich schminken und trotzdem Bart tragen und aber so krass Make-up und lange Fingernägel und ich war vorhin so total fasziniert.
Ja, es ist geil. Jeder macht einfach, was er machen möchte. Und das finde ich auch richtig cool.
Finde ich auch voll gut.
Hey, zum Schluss noch, wenn jetzt eine Frau sagt, so, boah, ich hätte voll Lust, bei dir auf dem Hof irgendwie zu entbinden. Du bietest ja sogar auch an, dass man bei dir danach noch so quasi ankommt mit seinem Kind.
Genau, also es ist das ist tatsächlich ganz besonders. Also das würde ich vielleicht noch kurz erzählen.
Ja, voll gerne.
Die Frauen, die zu uns auf den Geburtshof kommen, also ins Geburtshaus, auf den Hof, die bleiben 6 Wochen. Das heißt, die kommen in der 37.
Wochen bleiben die.
Ja, die bleiben 6 Wochen. Die kommen ab dem Zeitpunkt, wo sie außerklinisch gebären können, also ab der 37. Woche, und machen Geburtsurlaub 6 Wochen lang.
Krass.
Und können in dieser Zeit komplett runterkommen, viel draußen in der Natur sein, sich mit anderen Frauen, die in derselben Situation sind, verbinden, haben die Möglichkeit, eben diesen Geburtsraum gut kennenzulernen. Die dürfen dann immer wieder mal da baden in der großen Wanne und ich mache ihnen Bauchmassagen und wir lernen uns einfach noch enger kennen und so.
Cool.
Das Coole ist da, dadurch kommen auch echt viele Frauen von überall auf der Welt tatsächlich. Ich hatte letztes Jahr eine Frau aus Ägypten, aus Budapest. Ja, ja, total.
Wie cool.
Ganz viel deutschlandweit, wo es einfach Orte gibt, die keine außerklinische Geburtshilfe haben. Natürlich kommen auch viele Berlinerinnen, aber Die meisten kommen mittlerweile so aus anderen Regionen, weil sie einfach nicht die Möglichkeit sonst hätten, außerklinisch zu gebären. Und die kommen dann, sind 6 Wochen bei mir auf dem Hof. In der Zeit bekommen sie das Baby und haben auch noch die Wochenbettzeit und machen sich danach wieder auf den Nachhauseweg.
Wow. Das ist ja, also ehrlich gesagt klingt das ziemlich geil.
Ist auch ziemlich geil. Es macht auch echt richtig Spaß. Also das Schöne ist, dass die da wirklich Urlaub machen.
Wie viele Frauen kannst du da aufnehmen zeitgleich?
Immer zeitgleich 3 Familien.
Cool.
Genau. Aber ich habe jetzt auch den Sommer über einige Familien noch zusätzlich im Dorf einquartiert, weil es einfach so große Anfragen gab. Und ich kann dann auch immer nicht Nein sagen, wenn die Frauen sagen, ey, ich habe hier nicht die Möglichkeit, außerklinisch zu gebären und ich will einfach nicht in die Klinik und es ist alles gut.
Ja. Es gibt echt viele Leute, gell, die also wirklich Krankenhäuser eigentlich echt verschmähen.
Ja, oder auch sagen, ich brauche nicht die Klinik und ich habe Angst vor dieser Interventionsspirale, weil es einfach in der Klinik oftmals so ist, dass aufgrund von Personalmangel Entscheidungen getroffen werden,
die
nicht fair sind für die Geburt. Genau. Ich bin totaler Fan vom Krankenhaus. Also ich bin überhaupt nicht anti-Krankenhaus. Ich bin so froh, dass es das gibt, wenn man es braucht, auf alle Fälle. Und ich arbeite auch mit einem Krankenhaus, mit einer kleinen Klinik zusammen, die echt eine super tolle Geburtshilfe machen. Also Hut ab, die geben sich da richtig Mühe. Die haben ein tolles zusammenarbeitendes Team. Der Chefarzt hat selber die THK-Ausbildung gemacht, die traditionelle Hebammenkunst, weil er sagt, er möchte, dass es einfach nach den richtigen Untersuchungen, also dass es nicht alles so in diese Maschinerie fällt, sondern dass es einfach die richtige Möglichkeit gibt, den Frauen zu helfen.
Und es ist ja eigentlich was Uriges, sag ich jetzt mal, zu gebären. Eigentlich eine sehr urige Sache.
Es ist voll natürlich.
Deswegen finde ich es ganz geil, wenn man so ein paar urige Skills hat.
Voll.
Ja, wirklich. Macht irgendwie in dem Fall absolut Sinn.
Auf jeden Fall.
Hey, wenn man dich finden möchte, einfach auf Instagram.
Oder www.derhof.net.
Also wenn ihr da draußen sagt, ey, das macht mir Lust, dann checkt das mal ab. Ich meine, ich kenne Marisa jetzt echt schon sau lange und kann sagen, ist ein Pfundskerl. Auch so geil, dass man sagt, ist ein Pfundskerl, oder?
Ja, toll,
ist
danke.
Eine Pfundsfrau.
Voll geil.
Hey, alle Schwangeren da draußen, haltet durch, es ist geil. Und Geburt ist einfach ein Wunder.
Geburt ist großartig.
Ja, ist es wirklich. Wenn ich nicht einschlafen kann, ich denke immer meine Geburten zurück.
Ehrlich?
Ja, ich liebe das. Und ich bereue es so krass, dass ich es jedes Mal vercheckt habe, mit zu filmen. Ich würde es mir so gerne nochmal reinziehen.
Du musst beim nächsten Mal so eine Geburtsfotografin oder so dabei haben. Oder
ich weiß nicht, ob
ich mache deine Geburt. Ich mache auch immer Fotos von der Geburt.
Marisa macht Essen, Hebamme, Fotografin.
Natürlich.
Und richtet danach noch die Babyschauer aus.
Blessing Way für alle.
Hey, geil.
Und wenn es nicht geklappt hat mit der natürlichen Geburt, dann mache ich auch auf jeden Fall. Oder wenn es eine doofe Geburt war für die Frau oder für das Kind, also irgendwas Traumatisches passiert ist, dann können die Frauen auch echt gerne kommen zum Rebirthing.
Also das mit dem Rebirthing, finde ich, klingt richtig gut. Und ich glaube wirklich, dass das richtig viel lösen kann.
Voll.
Einfach nochmal so für sich, das nochmal in Ruhe nach seinem Gusto so durchzugehen. Und sich nochmal die Chance, sich, seinem Partner und Partnerin und seinem Kind zu geben, das nochmal irgendwie auf einen gemütlichen, schönen Weg nochmal irgendwie so zu erleben. In diesem Sinne, ciao.
Ahoi.
Ach, danke, Marisa.
Ja, danke dir.